Okay. Es ist 8 Uhr, bei mir 7. Und da fängt's an. Ich weiß nicht genau, was da anfängt. Aber irgendwie bin ich diejenige, die dann anfängt zu sprechen. Guten Abend. Namaste. Und natürlich auch an alle, die jetzt unsichtbar vielleicht schon auch im YouTube zuschauen, seid gegrüßt. Lade ein zum Frieden schließen. Ist nicht mal, dass ich jetzt ganz genau wüsste, wie das geht, aber es findet im Innern statt. Im Grunde wünschen es sich alle und die meisten Menschen schauen an der falschen Stelle danach. Irgendwo außen. Oder im Verhalten anderer Leute oder in den Umständen um sie herum. Ich bin zurzeit in beinahe täglichem Kontakt mit Freunden, die in Tel Aviv leben und nah an dem dortigen Kriegsgeschehen. Und auch welchen, die noch näher am Gazastreifen sind, in den Kibbuzim. Und durch den Kontakt und deren Berichte bekommt das auch eine intensivere Qualität. Nachrichten gucke ich zum Beispiel gar keine, weil das sehr schwer zu bewältigen ist. Und genauso war und bin ich auch mit Freunden in Kontakt aus der Ukraine und in Russland. Und durch persönliche Nähe, durch persönlichen Austausch bekommen diese Zustände und Umstände von Krieg und wie sich das auswirkt im Kollektiv eines Landes und so weiter, es bekommt einen anderen Geschmack, eine andere Vibration. Und keinesfalls kann ich irgendwas an Krieg gutheißen. Im Grunde ist es nicht nachvollziehbar, nicht zu bewältigen, warum und wie menschliche Wesen überhaupt dahin gelangen können, sowas zu tun. Und auch angesichts all dieser Unfassbarkeit oder mitten in der Unfassbarkeit ist es möglich, Frieden im Innern zu schließen. Der Grund, warum wir Kriege haben auf der Welt, ist, dass wir in uns nicht im Frieden sind. Solange das, was zwischen gut und schlecht oder gut und böse unterscheiden will, Kontrolle haben will und verschiedene Richtungen gegeneinander abwiegt und abwägelt, solange gibt es keinen Frieden im Innern. Den kann es nur geben, in einer Bejahung alles zu sein und gleichzeitig auch nichts zu sein. Keine persönlich wichtige oder unwichtige Rolle zu spielen, keine Definitionen zu brauchen, um sich vorhanden zu fühlen. Und dieser Platz, der ist in uns allen zugänglich. Auf eine Weise, die an und für sich ganz einfach ist, durch schlichtes Innehalten. Und dann fallen die Pole von den Geschichten weg. Und wir stoppen, wenn wir innehalten, gibt es keine Story. Kein Recht haben, keine Gewinner und keine Verlierer. Die Programmierung in uns gewinnen zu müssen, die beginnt sehr früh. Die beginnt aus den frühesten Erlebnissen, in denen wir irgendetwas existenziell Notwendiges, wenn es nur momenteweise ist, vermisst haben. Also Hunger haben zum Beispiel. Und da ist nicht sofort Nahrung da. Ein paar Momente genügen, um das Nervensystem dann so zu programmieren, dass es Alarm schlägt. In dem Fall fängt das Baby an zu schreien. Und dass es, bis diese Gratifikation passiert, bis der Ausgleich passiert, bis das Essen oder was gerade gebraucht wird, kommt, ist das Nervensystem in einem ziemlichen Herausforderung, wie eine Art Albtraum. Damit werden die Grundlagen programmiert, die später dazu führen, dass wir angespannt, fokussiert, gestresst sein müssen, um zu überleben, zum Beispiel. Dass wir Ausdruck finden müssen, das Richtige aus dem Mund rauszulassen, damit das Passende, was uns überleben lässt, in den Mund reinkommt. So war das als ganz kleines Wesen. Und durch diese Polarisierung, durch diese polarisierten Erlebnisse wird nach und nach auch die Person-Ich-Verbindung im Nervensystem programmiert. So entsteht im Grunde der jemand, der sich für ein separates und abgetrenntes Wesen hält, der entsteht durch Mangelerfahrungen. Es ist komischerweise ein unvermeidlicher Vorgang. Und dieser Vorgang hat halt diese Begleiterscheinung, dass von da an gewinnen müssen, unter Kontrolle haben, oben stehen, Überblick behalten, all diese Sachen, dass das in die Programmierung mit reinkommt. Und auf einmal ist es ich und die anderen. Und potenziell können die einem alle irgendwas wollen oder irgendwas wegnehmen oder irgendwie im Weg sein oder irgendwas beschlagnahmen, was man selber gerne haben möchte und so weiter. Jetzt ist all das notwendig, um diesen abgetrennten jemand zu kreieren, weil derselbe Mechanismus auch die ganzen Objekte im Leben steuern lernen muss. Und wenn der Ich-Mechanismus nicht abgetrennt worden wäre, dann könnte er auch die ganzen anderen Objekte in der Alltagswelt und auch in der inneren Welt nicht steuern. Das heißt, wir müssen uns aus dem göttlichen, natürlichen Einsein abspalten, scheinbar abspalten, vermeintlich abspalten, um den Steuermechanismus auf die Reihe zu kriegen. Und der geht dann irgendwann, wenn wir Glück haben, geht er auf die Suche nach dem Ursprung, nach dem Einssein, nach dem, was nie getrennt worden ist. Nach dem, was an einem Stück als eins hier ist, immer. und zugänglich ist durch die Mitte des Moments. In diesem Zugang verliert man ich und meine Geschichte. Das hat in der radikalen, momentanen Präsenz von jetzt, hat es einfach keinen Platz. Und doch ist auch kein Widerspruch damit, eine Geschichte, eine Vergangenheit und Erinnerung zu haben. Ja, das sind alles so scheinbar kollidierende Phänomene, weil diese Bewusstseinserfahrung als Personen-Ich durch die Zeitmaschine läuft, durch den Mind, von einem Schritt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und das Innehalten im Hiersein jetzt, da wo kein Kampf ist, da wo es keine Reibungen gibt über irgendein Anderssein oder anders sein müssen oder wollen. Das scheint nicht zusammenzupassen. Und das ist immer wieder die Herausforderung, dass wir als Mensch-Person im Alltag, in den Zeiträumen, in Abläufen sind und gleichzeitig in jedem Moment, in jeder Situation diesen Zugang durch die Mitte des Moments in das finden können, was friedvoll hier ist. Frieden schließen mit dir selbst genauso wie du bist. So wird's oft genannt. Meistens hat der Verstand an der Stelle dann schon wieder einen Protest, dass es nicht möglich ist, so zu sein, wie man ist. Doch, das schließt Fehlerhaftigkeiten und Entgleisungen und derlei Dinge mit ein. Die auch alle genauso unvermeidbar sind wie die Tatsache, dass du jetzt hier bist. Dass du jetzt hier bist, ist schon Beweis, dass du auch Buddha Natur bist, dass du auch frei bist und dass der Zugang in dir zu Frieden, Liebe und Glück nicht verbaut ist. Der ist durchs Jetzt, durch simples Hier ankommen, hier sein, hier bleiben, ist dieser Zugang immer möglich. Darin verliert man an sich alles. Alles, was das Personen-Ich für wichtig oder wertvoll hält. Osho hat es gern so ausgedrückt, only losers can win this game. Nur Verlierer können dieses Spiel gewinnen. Bedeutet, ich und meine Geschichte geht verloren. Deine Titel, deine Weisheiten, deine Einsichten, deine Schlechtigkeiten, deine Fehlerhaftigkeiten, der ganze polarisierte Salat, der geht verloren. Und zwar genau jetzt hier. Das kannst du auch genau jetzt hier überprüfen. 100% in der Mitte des Moments gibt's keine Geschichte und keinen Geschichtenbesitzer. Waches Wahrnehmen ist hier. Vielleicht auch halb verschlafenes Wahrnehmen ist hier. In der Zeit, in der wir auch nur ein Wort zu Ende denken, einen Aufkleber finden, für die Qualität dieses Moments. Das ist auch schon wieder eine Geschichte. Und die darf sein. Übergib deine Aufkleber, deine Beobachtungen, deine Benennungen, deiner Bezeugung. Bezeugen heißt wahrnehmen ohne Urteil. In dem vollständigen Ankommen jetzt hier, darin ist Frieden schließen weder eine Aufgabe noch eine Transformation noch sonst irgendwas Schwieriges. Das ist darin enthalten in dir. Du musst dann nicht mehr mit dir und deinem So-Sein rumkämpfen. Und wenn das in unserem Innern sozusagen erledigt ist, dann hören auch die Kämpfe nach draußen auf. Und die Kämpfe, die da draußen stattfinden, sind auch immer Spiegel von wer wir alle auch sind. Und das ist das Vertrackte, der Nicht-Geschichtenbesitzer, das reine Sein an sich, umschließt auch die Unbewusstheit, die polarisierten Meinungen, die Impulse für Kampf, Flucht oder Einfrieren, was immer Menschen möglich ist. Und genauso wie auch du bist wie ich oder ich bin du, du bist auch ich und es gilt immer gegenseitig, genauso können wir auch alle, die nicht auf so einem spirituellen Weg sind, alle, die verfehlen und entgleisen, nicht ausschließen aus unserem Sein. In der Vorstellung wird das dann vielleicht ein bisschen zu riesig und du musst auch nicht bis in die universelle Ausdehnung dir das vorstellen. Es ist einfacher jetzt hier zu erkennen, ah, nur mal für diesen Moment es zu wagen, voll und ganz hier zu sein. Jetzt würde ich natürlich gerne was von euch hören, in Zoom, in YouTube. Ja. Vielleicht genau dazu, vielleicht auch zu einem anderen Thema. Gibt's da schon was?
Ja, ich fange einfach von oben an. Sandy fragt: Ich stelle die Mann-Frau-Beziehung und körperliche Sexualität mittlerweile sehr in Frage. Wenn überall nur Liebe ist, auch in jedem Menschen, warum dann nur auf einen Menschen beschränken?
Ist eine gute Idee. Passende Idee. Mensch ist von Natur aus sogar sehr polygam angelegt. Ja? Wir sind nicht monogam gestrickt im natürlichen Grundmuster. Und auf einen Menschen beschränken, lässt sich Liebe eigentlich gar nicht. Das, was auf einen Menschen beschränkbar ist, das ist eine Story von der Liebe, das ist eine Art illusorisches Vereinbarungsabkommen, beinahe wie ein Handel. Und es hängt davon ab, was das Individuum sich wünscht, was man möchte. Grundsätzlich stimme ich dir zu, dass das nicht viel Sinn macht, Liebe auf einen Menschen zu beschränken, geht auch gar nicht. Weil wenn Liebe durch dich fließt, die fließt unbegrenzt und unbegrenzbar, ganz frei überall hin. In den partnerschaftlichen Beziehungen spielt ja immer die Angst rein, verlassen zu werden, den anderen zu verlieren. Dadurch macht der Verstand im Grunde den anderen Menschen zu einer Art Besitztum, ja? Und um das zu beschützen, werden irgendwelche Vereinbarungen vereinbart. So. Ich gehe nicht fremd und du gehst auch nicht fremd, dann sind wir beide happy. Es funktioniert nicht. Wenn man das mal ausprobiert hat, weiß man das auch, dass das nicht so wirklich funktioniert. Es gibt Paare, die sehr lange glücklich in einer Vertiefung, in einer immer weitergehenden Vertiefung zusammenbleiben. Wenn das auf eine natürliche Weise geschieht, dann ist da auch nichts mit verkehrt. Aber als Konzept, das zu verlangen, das ist ein Gefängnis. Das ist eine widersinnige, unnatürliche Weise, zusammen zu sein. Die sexuelle Anziehung in Menschen ist so angelegt, dass die immer stärker ist als wir. Sex macht so viel Spaß, damit wir es tun. Und das Ganze ist so gedacht, dass der Fortbestand dieses Genpools, dieser fantastischen Erfindung Menschwesen, um diesen Fortbestand dieses Genpools zu sichern, ist auch Sex so interessant, so freudevoll, so anziehend und so kraftvoll und übernimmt uns ja, wenn die Anziehung einsetzt. Ja? Das muss so sein. Stellt euch mal vor, wir sind intelligente, denkende Wesen. Wenn da nicht so eine Power dahinter wäre, wer würde sich freiwillig lange genug entscheiden, 20 Jahre oder mehr die eigene Brut großzuziehen, wenn man das auch ganz einfach ohne größere Opfer einfach mal so lassen könnte? Also, das Anziehungsspiel und die Power dahinter ist auch ein Garant, dass es überhaupt unsere Rasse immer noch gibt. Die Tatsache, dass wir nicht monogam angelegt sind, sondern polygam, das garantiert auch, dass das Sperma im Zweifelsfall abgeliefert wird, damit auch ein neues Menschwesen entstehen kann. So wie diese Menschwesen sich bisher und zurzeit auf diesem wunderschönen Erdplaneten benehmen, könnten einem Zweifel kommen, ob unsere, diese Rasse, jetzt wirklich so ein toller Grad von Entwicklung darstellt. Und doch, ja, wenn wir in die Kunst schauen, die wir erschaffen können, in unsere Kreativität, die Buddhas, die freudevollen Momente einfach, da geht's lang, dann kann man nachvollziehen, warum es das wert ist, dass dieses ganze Spiel im Namen der Liebe so powervoll unser Leben bestimmt und oft auch vereinnahmt. Und ich sagte eingangs schon mal, es kommt darauf an, was das Individuum auch möchte. Je klarer du bist, was du selber brauchst und willst, ist das auch durchaus eine ganz simple Entscheidung, ob man viele Partner möchte, nacheinander oder von mir aus, wer da Bock drauf hat, auch noch mehr oder weniger gleichzeitig. Das ist alles ein Experiment, was jeder für sich rausfinden kann und eingehen kann. Und natürlich in der heutigen Zeit mit hoffentlich intelligenten Maßnahmen für Schutz gegen Krankheiten, die man sich dabei einfangen könnte. Ich habe zum Beispiel irgendwann rausgefunden, nachdem ich eine Weile für meine Verhältnisse relativ häufig umhergedatet hatte, dass das nicht mein Ding war. Dass ich wirklich Mr. Right finden wollte und eine feste, enge Beziehung wollte. So, wenn man sich klar wird, was man will, wird die ganze Sache auch wieder einfacher. Ja, dann bin ich diesem Weg gefolgt. Und natürlich hat das nicht immer geklappt. Mr. Reitz haben sich welche eingefunden. Und je intensiver und schöner die ganze Angelegenheit sich gestaltet hat, umso mehr habe ich oder auch beide versucht, durch Absprachen irgendwas zu regeln, Beschränkungen aufzuerlegen, um sicherzustellen, dass dieses tolle Beisammensein durch nichts gestört werden kann. Solche Absprachen stören es eigentlich am meisten. Es kann auf eine natürliche Weise zu Begegnungen kommen, die sich immer weiter vertiefen, vertiefen und vertiefen. Wenn man das möchte, ist es auch natürlich, dass man nicht dauernd seine Sexualität mit anderen austanzen will, damit die Energien mit einem Partner auf eine bestimmte Art und Weise tiefer gehen können. Ja, macht Sinn, ne? Mit dem einen wie mit dem anderen ist nichts verkehrt. Was es nicht bringt, ist konzeptionell Verträge miteinander abzuschließen, Vereinbarungen zu machen, so und so, dies und das machen wir in der Beziehung, dies und das machen wir nicht, weil das können wir nicht versprechen. Solche Sachen kann man gar nicht einhalten, nicht auf Dauer. Manche Beziehungen sind ganz kurz und können wertvoll oder weniger wertvoll sein. Manche sind lang. Das ist dem Lebensfluss in dem Moment überlassen. Jede Begegnung hat irgendeinen Sinn und Zweck. Und wenn der erfüllt ist, der Sinn und Zweck der Begegnung, dann dröselt sich die Energie wieder voneinander weg, von ganz allein. Wenn man ein bisschen wach genug ist, kriegt man das mit. Und da mag eine Traurigkeit, ein Bedauern mit einhergehen. Da wird mit Sicherheit auch eine Dankbarkeit damit einhergehen. Oh wow, das ist ja interessant. Auch das habe ich erlebt nach einer 16-jährigen Partnerschaft. Die war einfach an einem Endpunkt angekommen. Da gab es keinerlei dramatische äußere Einwirkung, keine anderen Partner, kein dies, das, jenes, kein Gedöns. Und dann in Schlichtheit zu erkennen, irgendwie ist der Sinn und Zweck dieser Konstellation als Paar, ist vorüber. Vielen herzlichen Dank. Gegenseitig. Und es hat auch schmerzhafte Ablöseprozesse mit einbezogen, ganz natürliche Sachen. Also, sexuelle Kraft und Anziehung bewusst und verantwortungsvoll ausleben, toll. Verträge miteinander machen, weniger empfehlenswert, eigentlich gar nicht empfehlenswert. Und frei sein hat nichts damit zu tun, mit wie vielen Leuten man ins Bett geht. Frei sein hat damit zu tun, in der Lage zu sein, intelligent genug zu sein, zu entscheiden, mit wem will ich denn wirklich auf diese Weise intim sein? Wenn man das auf die Reihe kriegt, da ist viel Freiheit drin, diese Entscheidung klar zu kriegen. Mit wem will ich das denn wirklich? Auch wenn vielleicht da Anziehung da ist. Und, aber so in der Ganzheit schwingt es dann doch nicht so. Dazu muss man natürlich auch Raum haben für Experiment, Begegnung bewusst aufnehmen, schauen, wo es hinführt, dem Lebensfluss das überlassen. Mitteilen, was du empfindest, was du möchtest. Risiken eingehen. Vielleicht hat man sich gerade in wen verguckt und der interessiert sich überhaupt nicht für einen, ja? Vielleicht kann es in einem Lachen enden und mit einer wertigen Freundschaft. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie durch die Anziehung zwischen Menschen Liebe sich ausdrückt. Einsperrung in irgendwas, was der Verstand sich dazu ausdenken kann. Darin eingesperrt zu sein. Da hat Liebe keinen Raum. Liebe braucht Raum. Freiraum. Okay.
Eine Frage passt gut dazu, deswegen ziehe ich dir kurz vor. Narasimha fragt: Hi Adima, hier ist die Überzeugung, dass ich unwürdig bin für Liebe, Wahrheit. Kannst du etwas dazu sagen?
Hallo Nasima. Das ist ein tiefes Dilemma, das in den meisten von uns in irgendeiner Weise als Programmierung verankert ist. Dieses Dilemma ist kein natürlicher Zustand, also kein nicht naturgegeben. Ich hoffe, der Unterschied kommt an. Das ist aufgrund von Programmierung kommt diese Art von Unwertigkeitsempfinden, tritt das in Menschen auf. In den weiblichen Menschen oder in den weiblichen Anteilen aller Menschen noch eher als im männlichen Prinzip. Es ist entstanden durch Jahrhunderte von unnatürlichem Lebensverlauf, Lebenslauf. In dem der Mind Vorschriften produziert, wie du zu sein hast und nicht in deinem natürlichen Sein ankern kannst. Im kollektiven Gedächtnis, das heißt quasi überall um uns herum, in allen Kulturen, überall auf der Welt, schwingen Anteile von wie du zu sein hättest und nicht sein kannst, dieser Widerspruch. Nicht in der natürlichen Entfaltung im Jetzt sein zu dürfen. Dadurch entsteht ganz tief im Innern, schon ganz früh, das ist alles frühkindlich verankert, ein Empfinden, dass mit einem irgendwas verkehrt sein muss. Wenn man dauernd aneckt, wenn man dauernd angeblich falsch macht. Das ist eine Illusion, die kann tief festsitzen. Dann gibt's Techniken und Hilfen und therapeutische Werkzeuge, um das so ein bisschen loszurütteln. Das ist so wie wenn Therapie ist eigentlich so ein bisschen wie wenn der Zahnarzt kann auch nicht einen Zahn einfach mal etwas so rausziehen, da muss er so ein bisschen drumherum erstmal arbeiten und losrütteln. Das ist, was Therapie macht, und dann kann man solche Falschheiten, die uns einprogrammiert worden sind, die kann man dann auch aus dem System erlösen. Weiß jetzt nicht, was du für ein Menschentyp bist oder was du gerne machst, ob das eher Bewegung ist oder eher stilles Sitzen, oder es gibt viele, viele Möglichkeiten, einen Zugang zu finden zu dem, was auch in dir mit der göttlichen Quelle, mit der Buddha-Natur, mit deiner individuellen Schönheit immer in Verbindung ist. Dieses Empfinden von Unwertigkeit, nicht liebenswert, etc., das ist nicht wahr. Und doch kann das mit solcher Power auftreten, dass es sehr unglücklich macht und zu noch mehr Abspaltung führt vom anderen und von sich. Und diese Abspaltung dann wieder beweist, dass an der Ursprungstheorie was dran sein müsste. Das ist der unglückselige Kreislauf an der ganzen Sache. Das Ding ist, dass es im Kern vom Ursprung her nicht wahr ist. Es ist eine totale Lüge. Und vielleicht kannst du gerade jetzt durch Innehalten und nach innen lauschen einen Geschmack, einen kleinen Duft wahrnehmen von dem, was im Innern in der Quelle, in deiner eigenen Schönheit verbunden ist. Vielleicht hilft das einen Schritt weiter. Kannst auch gerne eine Rückmeldung geben, ob das jetzt brauchbar für dich war. Alles Gute.
Jeanette Nicole fragt, wenn da auf absoluter Ebene niemand ist, wer führt dann Krieg?
Ja, Jeanette Nicole, guten Abend. Das ist eine von den klassischen Wenn-Dann-Fragen. Wo ich gerne zurückfrage, hast du die absolute Ebene oder das, was du so nennst, voll und ganz verinnerlicht? Oder ist das spirituelle Philosophie, also etwas, was du gehört hast von spirituellen Lehrern, von Erwachten oder gelesen und so weiter. Wenn da keiner ist, wer führt dann Krieg? Das sind diese Verwirrungen, die auftreten, indem davon gesprochen wird, in bestimmten Richtungen spiritueller Lehre, Lehre mit H, dass im Absoluten niemand ist. Das ist jetzt so eine typische, so wie so eine typische Fünf-Sterne-Advaita-Entschuldigungsfrage, die an sich dazu führt, dass wir hingehen könnten und sagen, also weißt du, ich box dir jetzt mal in die Nase, weil mich gibt's ja nicht, macht ja nichts. So, dann sind wir auf der Person körperlichen Ursache und Wirkung Ebene ganz schnell in diese Realität unseres begrenzten Menschseins geworfen. Ja? Und da ist jemand. Da sind zwei. Der eine hat auf die Nase geboxt und dem anderen blutet die Nase. Autsch. Ja? Wir leben in dieser durch die Körperform und den Geist begrenzten Menschrealität. Und dafür auch Verantwortung zu übernehmen, darum geht's. Im tibetischen Buddhismus zum Beispiel ist ja auch das Wort das Selbst quasi abgeschafft. Also der Buddhismus lehrt, es gibt auch kein Selbst. Weil der Mind sich dann immer irgendein etwas, ein Ding, so irgendwie was vorstellt. Und die sagen zum Beispiel ganz oft, es geht darum, dass du ein wacher, guter Mensch bist. Ja? Und wenn du über das absolute große Ganze nur irgendwas gehört hast und deine Realisation da noch gar nicht ist, vergiss es, denn diese Menschen und vielleicht sogar welche, die du kennst, die führen da Krieg oder müssen das, ja? Ein junger Mann, den ich vor 21 oder 22 Jahren als Baby einer Freundin kennengelernt habe, der muss da jetzt mitmachen. Da kann man weder die Mutter noch er selber noch irgendjemand kann dann sagen, ach ja, hör mal, den gibt's doch gar nicht, weil der ist doch Teil vom absoluten Sein. Da führt doch keiner Krieg. Die Verständnisschwierigkeit, die liegt darin, dass das wahr ist, aus Sicht absoluter reiner Wahrheit, dass noch nie irgendwas geschehen ist. Das wird auch gesagt in solchen Zusammenhängen. Und auf eine Weise stimmt das. Doch diese Weise, wie das stimmt, die ist für den denkenden Geist und für die Begrenztheit unserer Personen-Ich-Form, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja? Ich habe zum Beispiel auch 2002, 9/11, also bei dem Septembervorgang in New York, wo die Flugzeuge in die Türme flogen, hat ein Satsang-Lehrer öffentlich gesagt, da ist niemand gestorben. Nee, Leute, da stimme ich so nicht zu. Ja? Obwohl es nachvollziehbar ist, wo der hindeutet, was der meint. Es ist auch wahr zu sagen, es gibt überhaupt nur einen von uns durch alle Zeit. Es gibt gar nicht viele. Ist ganz schwer, das über den denkenden Geist nachzuvollziehen. Jetzt habe ich mich ein bisschen versucht in spiritueller Philosophie, in der Hoffnung, dass das diese Frage wegnimmt bei dir, weil das sind so ein bisschen auch so im Weg stehe Fragen. Viel interessanter ist, wie fühlst du dich angesichts von Krieg? Wie sieht's aus mit dem Kämpfen in deinem Innern? Das sind viel erdigere, bodenständigere, viel nähere Anliegen, die dich auch direkt viel mehr nach hier bringen. Und in der Mitte des Moments, da wird sich auch irgendwann und wahrscheinlich noch in diesem Leben offenbaren, was ist da eigentlich los mit dem absoluten einen Ganzen, wo keiner ist, demzufolge dann auch keiner Krieg führt. Also, wenn es geholfen hat, die Frage wegzunehmen, weil eine wirkliche Antwort kann darauf nicht gegeben werden. Das ist immer nur so ein philosophischer Erklärversuch. Okay.
Cleofin fragt: Hallo Adima, was passiert mit dem Bewusstsein, wenn der Mensch durch Demenz den Verstand verliert?
Es passiert, dass bestimmte Funktionen in dem jeweiligen Gehirn nicht mehr zur Verfügung stehen. Bewusstheit an sich passiert in dem Sinne nichts. Jetzt kann ich es nicht vollumfänglich beantworten, weil es mir noch nicht bewusst passiert ist. Ich kenne Dementkranke. Kenne Menschen, die mit denen arbeiten. Habe erlebt und höre immer wieder Berichte von wie viel Resonanzfähigkeit und Verbindungsfähigkeit auf andere Weise, auch bei einem Demenzkranken oder bei Alzheimer-Patienten und so weiter, wie viel Verbindungsmöglichkeit in Resonanz, in Liebe, in Unschuld da ist. Jetzt gibt es ja auch innerhalb von Demenz verschiedene Arten, Formen und Diagnosen. Bewusstheit selbst ist und darin erscheint ein gesunder Mensch, körperlich und geistig gesunder und oder auch ein Kranker, körperlich und geistig kranker. Beides beeinflusst nicht Bewusstheit an sich. Bewusstheit drückt sich aus durch Körper, Geist, Mensch formen. Nicht nur durch Körper, Geist, Mensch, aber auch, ja. Und auch Tierformen und Naturformen und alle anderen Formen auf diesem Planeten und auch in diesem Universum. Alles ist Bewusstheit, die Form nimmt oder keine Form nimmt. Das persönliche Ich-Bewusstsein, das tickt nicht mehr so wie vorher bei Demenzkranken, Alzheimer-Patienten und so weiter. Die sind auch oft wie in einer kindlichen Unschuld, kindlichen spielerischen Unschuld. Das heißt, genau diese Funktionen, ich habe eingangs drüber gesprochen, dass wir durch diese schwierige Mühle durch müssen, ein abgetrennter Jemand zu werden aufgrund von Mangel- und Leidenerfahrung. Und dieser abgetrennte Jemand sagt dann irgendwann, ich und dieses Ich ist ein Etwas, was an sich eine Illusion ist, was an sich überhaupt nicht stimmt. Und diese Identifikation, die zerbricht auch, weil auch die Erinnerungsmechanismen bei dieser Art mentalen Erkrankung nicht mehr richtig funktionieren. Ich und meine Geschichte ist immer eine Erinnerung. Ja, ich ist Vergangenheit. Das, was ich ausmacht, ich und meine Geschichte, kommt alles aus der Vergangenheit. So. Wenn jetzt die Erinnerungsmechaniken nicht mehr richtig ticken, dann ist eben auch ich und meine Geschichte, kriegt man nicht mehr so richtig auf die Reihe. Bewusstheit selbst ist von all dem nicht betroffen. Der individuelle Körper-Geist-Apparat ist betroffen von dem jeweilig erkrankten Menschen. und Resonanzmöglichkeiten und Liebe erfahren ist offensichtlich möglich. Liebe im Austausch mit anderen, ja, Wärme, Zuneigung, Verbindung. Okay.
Sunny fragt, was hältst du von der Idee Lemurien oder Atlantis? Alles nur Konzepte?
Nein. An Atlantis habe ich aktive Erinnerungen. Lemurien wahrscheinlich auch, nicht so deutlich. Das sind keine Konzepte, das sind vergangene Tatsachen, die schwieriger zu beweisen und zu belegen sind, weil sich die Erdoberfläche, die Länder, die ganzen Gegebenheiten seitdem geändert haben. Natürlich innerhalb von den Mythen um Atlantis und Lemurien herum, da gibt es jetzt so viele Geschichten und Projektionen, dass das ein bisschen schwierig wird, sich da durchzuwursteln. Und es wird auch gerne benutzt, weil es auch so ein wundervoller Traum ist. Was es darstellt eigentlich ist, dass dieses Material Mensch, dieses Hightech-Naturereignis Mensch schon mehrere Male, vielleicht auch schon ganz viele Male, in großen Höhen von Bewusstheit auch im Kollektiv verwirklicht ist und denn doch aus welchen Gründen auch immer den eigenen Bewusstseinsabsturz wieder produziert hat. Auch durch den eigenen Mind. Und das ist ein Hinweis, den man aus der Existenz von Atlantis und auch Lemurien mit rausnehmen kann. Ja, wir haben es schon alle mal hingekriegt, hochlichtvolle Leben zu leben, in ziemlich friedvollen Umständen. Und irgendwie hat sich auch wieder Polarisierung eingeschlichen und irgendwoher kam wieder ein Impuls durch einige, irgendwas nicht zu wollen, irgendwas zu bekämpfen, irgendwas zu besiegen, irgendwas anders haben zu wollen. Und es ist nicht zwingend notwendig, eigene oder andere Leute Erinnerungen an diese Zeiten überhaupt sich anzueignen, weil wir haben echt genug zu tun im Jetzt. Man kann es so, wie ich es gerade so beschrieben habe, als Sinnbild nehmen. Wir waren alle schon so und so viele Male hier, haben es auch bewusstseinsmäßig ziemlich weit schon gebracht und dann doch auch wieder nicht. Und es kann als Motivation dienen, jetzt in diesem Leben der Wahrheit treu zu sein, die eigenen Geschichten zu beleuchten, den eigenen Bedürfnissen Raum zu geben, innerlich zu forschen, ohne Urteil, Vergleich, Erwartung. Und die zum Beispiel über die Untergänge dieser Kulturen kann ich auch nicht genau erinnern. So weit geht es dann doch nicht. Aber im Empfinden spüren, dass auch immer diese Dinge zusammenhängen, wie sich Bewusstheit in der äußeren Welt ausdrückt und in der inneren. Und wenn wir jetzt gucken, an welchem Punkt Menschheit jetzt gerade ist, das ist ein ähnlicher Punkt, der auch zu diesen Untergängen geführt hat. So alle 2500 Jahre gibt es so Wiederholungen in diesen Zyklen. Das ist kein esoterischer Blödsinn. Ja, das kann man nachprüfen und nachgucken. Immer wieder diese Zyklen, wo die Menschheit als Kollektiv durch unbewusstes Handeln und vor allem unnatürliches Leben ganz dicht an die komplette Selbstzerstörung heran sich bewegt. Und in der Intensität und Dringlichkeit dieser Zeiten dann auch Quantensprünge in Bewusstsein produziert. Und ob jetzt das vermehrte Erwachen, was wir beobachten können, was es auch gibt, ob das für irgendwas gut ist, das kann man noch nicht mal mit Gewissheit sagen. Wir können das toll finden, ja. Im Vergleich zu noch vor 30 Jahren jetzt so viele Erwachte und so viel mehr Interessierte, ob es wirklich für was gut ist, nicht mal das wissen wir so genau. Für dich besteht die Möglichkeit, in jedem Moment Wahrheit und Licht dich zuzuwenden. Diesen Einstieg nach innen zu wagen und hundertprozentig. Und da findest du dann auch die Mysterien von Atlantis und Lemurien. Das, was wahr ist und liebevoll, das ist auch nie verloren gegangen. Das ist wieder entdeckbar. Und zwar in dir. Nicht in irgendeiner gottverdammten uralten Kultur. Obwohl all das, wir tragen auch all das in uns, das ist auch unser Erbe, unser geistiges Erbe, unser genetisches Erbe. So, also nicht bloß Konzepte und du musst dich noch nicht mal dafür interessieren. Wenn du dich fürs Jetzt interessierst, bist du wesentlich besser bedient als mit Atlantis. Okay.
Nico schreibt: Hallo Adima, ich habe seit ein paar Tagen starkes Druckgefühl in der Brust oder im Herzchakra. Es hilft mir, hineinzuspüren und zu öffnen. Andererseits wundert mich die Intensität. Weißt du was dazu?
Hallo Nico. Und jetzt auch wiederum, da ich dich nicht sehen kann, als erstes, wenn die Intensität stark beunruhigend werden sollte, dann bitte auf jeden Fall das Ganze nicht nur spirituell begucken, sondern körperlich abchecken lassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt da irgendwas sehe. Ja? Das ist ein pragmatischer Hinweis, den ich für wichtig halte, immer, auch wenn ich dich jetzt sehen könnte, was mir oft hilft, schon einzuschätzen, ob derjenige möglicherweise in einem echten Krankheitssymptomgrad steckt oder ein rein energetisches Ding da abgeht. So. Alleine nur, um auszuschließen und um sicher zu sein, es ist ein rein energetisches Ding. Je mehr es beunruhigend ist, und schwer mit zu sein, dann lass es auch von irgendwelchen medizinisch-heilerischen Experten abchecken. Ansonsten die Stärke von Empfindung, wir neigen dazu, du hast es intensiv genannt, dich erstaunt oder beunruhigt vielleicht auch die Intensität. Wir neigen dazu, zu evaluieren aufgrund von Stärke von Empfinden. Ja? Das ist an sich, was uns immer sagt, ob uns was gefällt oder nicht, wie wir irgendwas bewerten, ist aufgrund der Intensität des Empfindens. Falls das ganze Phänomen rein energetisch ist, heißt es ganz einfach, da klopft was an. Es möchte gern gesehen werden. Es braucht Raum zu sein. Und du hast schon angedeutet, dass dir das auch irgendwie klar ist, dass du dich reinbegibst und das auch kannst. Auf der Ebene, auf der energetischen Ebene und damit zu sein, begib dich ganz und gar rein, 100%. Auch ohne irgendeinen Beobachter, Aufpasser noch da oben, da draußen irgendwo aushängen zu lassen. Alle Teile mitnehmen, mitten rein. Und gib dem ganzen Phänomen allen Raum, der möglich ist. So dass dich das einhüllen kann, so als würdest du wie in einer Kugel mitten da drin sein. Raum geben in liebevoller Aufmerksamkeit oder kannst auch noch liebevoll weglassen, falls das irgendwelche Schwierigkeiten auslöst. In Wachheit, in Verfügbarkeit, mittendrin sein. Nicht urteilen, nicht analysieren müssen. Nichts damit machen müssen. Raum geben. Lauschen. Vielleicht sind Botschaften für dich drin. Vielleicht ist es ein innerer Anteil der Psyche, der gehört werden möchte und muss, bisher noch nicht gehört wurde. Der Herzensraum dehnt sich durchaus manchmal mit Ächzen und Stöhnen, so dass man sich fragen muss, wie kann denn dieses kleine Gefäß hier, dieser kleine Ich, jemand, diese kleine Person so viel halten können? Also, die Einladung ist darin zu sein. In jedem Fall, auch wenn es eine physische Ursache hätte oder hat. Frag dein Herz, was ist die Botschaft? Okay.
Link fragt: Hallo Adima, wenn das Ich wegfällt, kann es auch wieder zurückkommen oder passiert da ein Wechsel?
Kann. Beides möglich, alles möglich. Ist sehr gut, wenn man das erleben darf und kann. Es gibt einen Punkt ohne Wiederkehr. Wenn der überschritten ist, kehrt die Identifikation mit ich und meine Geschichte kann dann nicht zurückkehren. Und auch dann wickeln sich noch, können sich noch, wickeln sich noch Bewusstseinsschatten ab, derer man gewahr ist. Es ist toll und interessant zu erfahren, ich bin damit auch gesegnet worden, 10 Tage und Nächte ein komplettes, sattes, nicht nur Satori-Erlebnis, sondern Samadhi-Erlebnis, falls dir das was sagt, also in ganz tiefe Ichlosigkeit, in Wachzustand, in Schlafzustand, bestätigt von einem Meister, in dem Fall war das Papaji, konnte auch darüber mich ausdrücken, ich und meine Geschichte und den ganzen Radau, Klumperquatsch gab's nicht mehr, bis 2 merkwürdige Ideen vom Verstand die Oberhand gewonnen haben. Ja, da war quasi diese Schwelle von, ich komm zurück. Diese Schwelle war noch nicht überschritten. Die 10 Tage und Nächte Samadhi-Zustand unvergleichlich. Echt, wahrhaftig. Und dann kam irgendwelche Bedenken, irgendwas, was man haben müsste und nicht hätte, sowas kam zurück. Ach so, ich wollte doch noch Mr. Right finden. Und das wurde augenblicklich als Beweis bewertet, dass dieses Ganze, was hier gerade, das kann jetzt nicht wirklich echt gewesen sein, weil dann wäre ja jetzt das Bedürfnis nicht mehr da. Sowas, irgend so eine Spiro-Theorie funkte da rein und hat genügend Anziehung kreiert. Ideen haben Anziehung, ja, wie Leute auch. Ob der meint, was sagt oder jemand anders sagt, was mal angezogen ist, das ist dann dieses Karma. Karma heißt Anziehung. Und die Anziehung war stark genug und ich konnte nochmal wieder zurück an seinen Geschichtenbesitzer Platz, so quasi hat gesagt, na ja, prima, ne? Schön 11 Tage hier, bestätigter Samadhi-Zustand und jetzt habe ich aber bewiesen, dass das jetzt also doch so einfach ist, das alles nicht. So in etwa. Und ganz, ganz weg konnt's aber auch nicht. Und so ganz wirklich überzeugt war auch ich nicht mehr in seiner Position. So, dann noch mal so 8 Jahre Abwicklung und weiteres Studieren. Da habe ich die Heilarbeit mit dem Tibetan Palzin gelernt in der Zeit und was nicht alles noch gemacht. Bis zu dem gnadenvollen Moment, der offensichtlich über diesen Wendepunkt drüber ging. Also ja, ich kann verschwinden, richtig substanziell überzeugend und wiederkommen, völlig rückinstallieren mit Identifikation und allem drum und dran. Und vielleicht mit einer Erinnerung, mit etwas, was da drin erinnert und weiterschwingt und nichts mit diesem Ich-Rückkehr zu tun hat und wahrscheinlich auch ohne etwas, das weiterschwingt. Und an der Stelle war und bin ich auch heute noch Osho dankbar, der hat seine Feuerwerkskörper irgendwie gut verpackt. Der hat uns immer darauf aufmerksam gemacht, Leute, rennt nicht gleich los mit dem ersten Satori, auch nicht mit dem zweiten oder dritten, mit diesen hohen, lichtvollen Super-Einblicken, auch nicht, wenn es mal ein bisschen anhält. Bring's auf den Boden, guck, was dann los ist. Und ich oder kein Ich, weißt du, ich sitze ja jetzt auch hier und spreche zu dir, du bist nicht mal sichtbar. Aufgrund all dieser Science Fiction von Zooming hier. Ich kann ja immer noch ich sagen, das ist einfach praktisch, um dieses Unit hier zu benennen, ja. Und ich habe erwähnt auch, wenn dieser Punkt ohne Rückkehrmöglichkeit überschritten ist, da wickeln sich noch Schatten ab, die im klaren Licht gesehen werden. Das heißt, das ist so wie, wenn du so eine Eieruhr, so eine altmodische aufziehst, ja, die man so aufziehen kann, und dann ticken die ein paar Minuten und dann klingeln sie. Beim Klingeln wachst du auf, voll und ganz, und dann ticken diese Uhren noch ein bisschen nach. Es gibt sowas wie ein Nachticken von Mind. Das ist nicht so, dass alle Anteile von Mind und alle Anteile von Psyche zwangsläufig in einem Moment voll erwachen. Und da immer wieder zu schauen und hier zu sein, gewahr zu sein, was abgeht, ob's ich sagt oder sonst was sagt. Manchmal ist es auch witzig, in so einer völligen Abwesenheit von diesem Ich, was einem ja auch dauernd irgendwas vorerzählt, wie man zu sein hätte und lauter solche Lästigkeiten. Und auf einmal taucht's auf und sagt, hier bin ich noch mal, aber irgendwie war es viel besser ohne mich. Und verabschiedet sich wieder. Es ist ein Mechanismus. Ich ist ein psychosomatischer Mechanismus, ein Steuermechanismus im Mind. Und ohne Identifikationsklebstoff ist das wie so ein verbranntes Seil. Der Weise vom Arunachala-Berg, der Ramana Maharshi, der hat es ein verbranntes Seil genannt. Mit dem verbrannten Seil kann man einfach gar nichts mehr anstellen, ja? Kannst nur mit einem guten Seil kannst du irgendwas anstellen. Die Kuh anbinden oder vom Berg runterklettern oder so. Und so verliert der Ich-Mechanismus, die Power von der ganzen Falschheit, die mit polarisierten Ich und Du zu tun hat. Und insofern ist da ein Kommen und Gehen, bis das ganz erledigt ist. Okay.
Link schreibt noch, ja, danke Adima für die Antwort. Bei mir ist das so, dass das Ich zurückkommt, aber es macht mir nichts aus.
Ja, cool, super. Ja, ganz verschwinden, weißt du, es ist so ein, da stellst du dann auch nicht mehr fest, ich habe jetzt Hunger. Was ein sehr gnadenvoller Zustand auch sein kann, aber wenig nützlich, um dann noch zu wirken und sich mit anderen zu teilen, ne? Okay. Beobachte weiter. Wem macht es nichts aus? Hm. Erwachen ist die letzte Erfahrung des Ich-Mind. Und auch dann ist noch ein Ich da, was sich noch abwickelt. Und irgendwie sowas macht wie dann so ein, wie so ein Beweis sammeln. Oh, Ja, das ist jetzt erleuchtet. Und dann, wenn du das denkst, dann musst du auch paar Tage später irgendwann denken, unerleuchtet. Ja, so ein, der Mind veranstaltet alles Mögliche. Und erst recht mit dieser Ich-Position, die so lange durch den Klebstoff in dem Glauben an die Polarisierung, dass es die gäbe, dass die relevant wäre, ist das Ich ja so ein super vertrauter alter Bekannter. Und cool, wenn es dich nicht mehr stört, dann kannst du in Ruhe hier verschwinden. Viel Glück.
Ja, es gibt einen Kommentar. Cleofin, der oder die die Frage gestellt hatte zur Demenz, schreibt Danke.
Ah.
Und Nico zu dem Druckgefühl in der Brust schreibt Danke, Adima, deine Worte resonieren.
Okay.
Und Link schreibt jetzt gerade noch mal: Ja, ich mache überhaupt nichts. Manchmal ist es einfach nur still und da ist dann nur mein Zimmer. Haha. Und als wäre nie etwas passiert. Voll komisch.
Ja. Ja, das sind die Einblicke, die Hinweise. Und während das wahrgenommen wird, ist vielleicht wahrscheinlich noch nicht mal einer da, der das komisch findet oder irgendwie bewertet. Das sind alles Hinweise und all das ist auch noch Erfahrung und Erfahrung ist immer ein Kommen und Gehen. Ist wie eine Bonbonverpackung. Guck mal, was da verpackt ist. Was ist in der Verpackung von Erfahren? Ich mache nichts, niemand macht irgendwas. Da ist Präsenzbewusstheit, stille Zimmer. Und dann auf einmal erinnert sich was an dich, richtig? Und dann weiß man seinen Namen wieder und was heute noch auf dem Stundenplan steht und solche Sachen. Sind ja auch nützliche Dinge, die der Mind da vollführen muss, damit unsere Abläufe im Tagesgeschehen oder auch Nachtgeschehen, damit die passieren können. Ja. Wertvolle Hinweise zu erleben, dass du nichts machst und im Grunde überhaupt nichts hü oder hott hin und her, rauf und runter sich irgendwie bewegt oder geschieht. Und halt auch damit ganz still. Nicht bewerten, nichts mitmachen. Danke für die Beschreibung.
Sophia fragt: Hallo Adima, was sind die Schattenaspekte genau, die du erwähnt hast, die sich noch zeigen können?
Die sind total individuell. Die sind bei jedem anders. Die bringt das Leben vorbei. Leben an sich, Leben in dieser Körper-Geist-Mensch-Form ist immer auch wie ein Test. Ja, die Erleuchtung oder das Erwachen von gestern, das ist heute völlig uninteressant. Da kann man sich nicht drauf berufen. Das hat nichts zu bedeuten. Und Leben jetzt heute kann in jedem Augenblick eine Herausforderung bringen, eine Herausforderung zu bewerten, was immer eine Art von Trennung ist, eine Herausforderung in irgendeiner Form. Und entsprechend der individuellen Programmierung treten die sogenannten Schatten auf. Egal, ob du identifiziert bist damit oder nicht, so treten sie auf. Ja? Jede Psyche, jeder Mensch ist da anders. Da gibt es keine bestimmten Abfolgen oder so. Ich habe jetzt gerade den fragefreien Moment gerade genutzt, um zwei Links durchzuschicken durch den Chat. Der eine führt zu meinem Kalender, zum Schedule, und der andere, da steht Beitrag an Adima. Spendenbeiträge in jeder Höhe sind sehr willkommen und werden auch gebraucht, damit ich auch Weitersendungen machen kann und nicht irgendwas anderes tun muss. Und ach, das ist zum Beispiel, das war so ein Schattenerlösungserlebnis, wo es, wenn sich's ums Geld drehte, als wenn das irgendwie was Unspirituelles wäre. Das zum Beispiel, das zu erbitten oder zu fragen. Und im selben Moment, wo das dann auftaucht, nicht jetzt heute Abend, aber vor einigen Jahren, in dem Moment, wo das auftauchte, da erlöst es sich schon angesichts von Wahrheit, indem du hier bleibst. Wenn du hier bist, dann kommen noch so potenzielle Verleugnungs Ideen, die erscheinen, die tauchen auf, und indem sie auftauchen und gesehen werden, verlieren die schon wieder ihre Power, aber verkleiden sich noch mal so, wie du es von dir von früher auch gut kennst. ja, im Missverstehen von, wie man natürlicherweise einfach ist und wie wir programmiert worden sind, wie man zu sein hätte. Das ist die Schattenproduktionswerkstatt, ne? Das ist, was man uns alles erzählt hat, wie wir zu sein hätten. Und die Indikation und das Signal ist immer ein Unwohlfühlen, ein Unwohlsein. Wenn du bist, wie du bist, das ist leicht und einfach beides.
Hier kommt gerade noch eine Frage von Sunny. Lieben
Okay.
Dank, Adima, gibst du auch Online-Einzelsatsangs?
Ja. Ach, habe ich den Link habe ich nicht gepostet. Den poste ich jetzt auch noch, wenn ich den finde. Info Einzelgespräch, da ist er. Ja, tue ich. Per E-Mail anfragen bitte. Ich mache das in den Chat, dann könnt ihr was immer das kopieren kann man, glaube ich, nicht, aber draufklicken jetzt, dann müsste die Seite aufgehen, irgendwie sowas. Ja, per E-Mail Termin anfragen und es gibt immer auch ein Einzelgespräch, kostenfrei, so 20, 25 Minuten einfach, um zu schauen, ob ich deinem Thema gerecht werden kann, speziell bei Online-Einzelsitzungen. Meistens geht's. Es ist erstaunlich wunderbar. Auch die Einzelarbeit online. Ich habe auch schon vor Covid damit angefangen, von Australien damals noch. Und die individuelle Arbeit ist so wertvoll, weil eben auch jeder anders ist in seinem Strickmuster, in seiner Programmierung. Wir haben alle ganz viel Ähnlichkeiten. Wir sind alle ein Mind und ein Herz. Und dann haben wir genau unendlich viele Möglichkeiten von Unterschiedlichkeit, eben auch in der Psyche. Und mein Partner, mein Mann, das ist der Sudeva, der sitzt hier auch mit drin. Sudeva only speaks English. Er ist zum Beispiel ein hervorragender Traumaspezialist und Traumatherapeut. Das geht dann allerdings bisher nur auf Englisch. Er lernt jetzt immer besser Deutsch. I'm praising your sessions and there was a question about individual work and I introduced that you are also available online with that. So. Also melden und mit so ein bisschen Vorlauf muss man schon rechnen, weil ich mich auch bewusst nicht überlade mit Sessions, sondern nur so viel, dass auch jeder, wow, so die 100% Verfügbarkeit und Power dann auch bekommen kann in einer Sitzung, weil das ist natürlich auch fürs Nervensystem auch eine Inanspruchnahme. Okay. Das nächste Online-Meeting ist am Sonntag, den 12. Sonntags um 11. Das ist mein Freunde in Wahrheit, Satya Mitra-Treffen. Das ist nur in Zoom. Das läuft nicht über YouTube mit. Und heute in 2 Wochen, am 16., wieder donnerstags abends, da gibt es einen besonderen Live-Chat. Experiment. Da mache ich einen Live-Chat zusammen mit Kevin Patrick. Mal schauen, wie das wird. Das sind die beiden Sachen? Ich glaube, es gab noch eine Sache. Also am 12., das ist der Sonntag, am 16. der Doppelpack. Und was immer sonst fällt mir gerade nicht ein. Wenn ihr in den Kalender schaut für nächste Ostern, gibt es Änderungen und es ist noch ein bisschen weit weg. Aber da könnt ihr auch sehen, da bin ich voraussichtlich das nächste Mal, beziehungsweise wir in Deutschland. Okay. Macht's gut, ihr Lieben. Seid gut mit euch. Bis bald. Tschüss.